Also wenn man den Zusammenbruch eines riesigen Imperiums untersucht oder auch, sagen wir mal, den tiefen, plötzlichen Fall einer extrem erfolgreichen Persönlichkeit, dann sucht man ja instinktiv nach den greifbaren, messbaren Gründen.
Ja, absolut. Man will irgendwie immer diese eine ganz klare Ursache finden, auf die man mit dem Finger zeigen kann.
Genau, das ist ein bisschen wie bei einem Röntgenbild in der Medizin, weißt du? Du brichst dir den Arm, du schaust auf das Bild und da siehst du diese zackige, unmissverständliche weiße Linie im Knochen. Und der Arzt kann direkt darauf deuten und sagen, aha, da ist das Problem. Und ich glaube, wir neigen dazu, historische oder gesellschaftliche Brüche genauso betrachten zu wollen. Wir suchen nach der einen verlorenen Schlacht oder dem einen großen wirtschaftlichen Fehltritt.
Dieser Wunsch nach einer greifbaren Diagnose, der ist halt extrem menschlich. Das gibt uns einfach die Illusion von Vorhersehbarkeit.
Richtig, weil man dann denkt, man hat die Kontrolle.
Exakt. Weil, wenn wir den exakten, sichtbaren Fehler finden, dann glauben wir, ihn in Zukunft einfach vermeiden zu können. Aber, und das ist eben der Punkt, diese binäre Betrachtungsweise scheitert oft kläglich. Besonders wenn wir es mit Systemen zu tun haben, deren Fundament schleichend von innen verrottet. Und zwar lange, bevor der äußere Zusammenbruch überhaupt sichtbar wird.
Und genau an diesem Punkt, betreten wir heute eine völlig andere diagnostische Landschaft. Schön, dass du heute wieder bei unserer ausführlichen Entdeckungsreise dabei bist. Wir widmen uns heute einer wirklich tiefgreifenden psychologischen und historischen Studie, die sich genau damit befasst, was da unter der Oberfläche brodelt.
Ja, ein wahnsinnig spannendes Thema.
Absolut. Und die Grundlage dafür ist eine sehr detaillierte Vorlesung von Dr. John Oswald. Er analysiert da die Kapitel 13 und 14 des biblischen Buches Jesaja. Und um das direkt mal für dich als Zuhörer einzuordnen, in dieser Quelle geht es natürlich massiv um theologische Konzepte.
Richtig, das bleibt bei dem Text nicht aus.
Genau. Es geht da um Sünde, es geht um das Konzept eines göttlichen Gerichts und um Erlösung. Und wir wollen hier direkt am Anfang klarstellen, dass wir diese Ideen heute als analytisches Fenster betrachten. Also als Einblick in eine antike, aber psychologisch hochkomplexe Weltsicht. Wir werten das nicht, wir nehmen hier keine theologische oder politische Seite ein.
Wir geben einfach neutral die Argumentation der Quelle wieder.
Exakt. Die Mission für uns heute ist es, die Argumentationsstruktur dieses jahrtausendealten Textes zu entschlüsseln, weil er im Kern untersucht, was eigentlich passiert, wenn Menschen oder eben ganze Nationen der Illusion verfallen, sie seien unfehlbar.
Das ist wirklich der springende Punkt bei Oswalds Vorlesung. Der Text seziert quasi den menschlichen Stolz. Und Dr. Oswald nähert sich diesen speziellen Kapiteln, also 13 bis 35 bei Jesaja, und einem ganz bestimmten übergreifenden Thema, nämlich Lektionen im Vertrauen.
Lektionen im Vertrauen, okay.
Genau. Und um zu verstehen, warum dieses Wort Vertrauen hier so unglaublich zentral ist, müssen wir uns kurz die geopolitische Realität des antiken Nahen Ostens vor Augen führen.
Okay, hol uns da mal kurz ab. Wie sah das damals aus?
Also das kleine Königreich Juda stand damals unter einem permanenten, fast unerträglichen Druck von außen. Der Vorgänger des damals amtierenden Königs Hiskia, das war ein Mann namens Ahas, der stand vor einer absoluten existenziellen Entscheidung. Das riesige, brutale assyrische Reich expandierte damals rücksichtslos in alle Richtungen.
Und der gerät dann logischerweise in Panik, oder?
Richtig, absolute Panik. Und anstatt auf die Prophezeiungen und den, naja, unsichtbaren Schutz seines Gottes zu vertrauen, wie der Prophet Jesaja es ihm eigentlich total eindringlich geraten hatte, wählte Ahas die vermeintliche Realpolitik.
Wobei man hier sagen muss, Realpolitik bedeutete in diesem Fall, sich dem Tyrannen buchstäblich vor die Füße zu werfen. Er hat sich ja nicht einfach nur mit den Assyrern verbündet, als gleichwertiger Partner. Er hat Juda zu einem Vasallenstaat gemacht, richtig?
Ja, völlig degradiert sozusagen.
Er zahlte immense Tribute und das fand ich in der Quelle auch krass. Er importierte sogar deren religiöse Altäre in seinen eigenen Tempel in Jerusalem.
Ein absoluter Kniefall.
Genau. Aus rein strategischer Sicht könnte man jetzt im ersten Moment sagen, okay, er hat das Überleben seines Volkes gesichert. Aber der Preis war halt die völlige Aufgabe der eigenen Identität und Unabhängigkeit.
Und langfristig gesehen war das eine absolute politische Katastrophe, weil Assyrien verfolgte natürlich nur seine eigenen imperialen Interessen, logisch. Die haben Juda wirtschaftlich komplett ausgepresst. Also, Ahas ist an dieser Prüfung des Vertrauens, wie Oswald es nennt, fundamental gescheitert.
Und das ist die Ausgangslage für seinen Nachfolger.
Exakt. Nun sitzt sein Nachfolger Hiskia auf dem Thron und erbt dieses absolute geopolitische Desaster. Der Text positioniert Hiskia jetzt in einer Art historischen Nachprüfung. Er muss beweisen, ob er aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.
Und wie geht Jesaja da rhetorisch vor, um ihm das klarzumachen?
Jesaja nutzt in diesem Abschnitt eine Serie von sogenannten Urteilssprüchen, also Orakel gegen die umliegenden Supermächte, um dem König Hiskia rhetorisch die Maske dieser scheinbar unbesiegbaren Nationen herunterzureißen. Der Prophet argumentiert im Grunde, warum solltet ihr euch an Mächte verkaufen oder auf die vertrauen, die letztendlich selbst dem Untergang geweiht sind?
Weißt du, das lässt sich für mich fast mit einer akademischen Notlage vergleichen.
Wie meinst du das?
Naja, das ist doch, als hätte man eine entscheidende Abschlussprüfung an der Uni komplett in den Sand gesetzt, weil man sich beim ersten Mal blind auf die Notizen und Spickzettel des größten Konkurrenten verlassen hat.
Ah, okay, ja, verstehe.
Und jetzt bei der Wiederholungsprüfung, also der Nachprüfung für Hiskia, da hat man die Wahl. Vertraut man wieder auf die Aufzeichnungen von jemandem, der eigentlich nur den eigenen Untergang im Sinn hat, oder lernt man endlich auf das eigene Fundament zu bauen?
Das ist eigentlich ein sehr passendes Bild, ja. Nur halt mit dem kleinen, aber feinen Zusatz, dass dieser Konkurrent in der Antike extrem hochgerüstete Armeen besaß, die dich umbringen wollten.
Ja, gut, das erhöht den Druck der Prüfung natürlich enorm.
Ein bisschen, ja. Und die rhetorische Strategie von Jesaja nimmt hier eine wirklich überraschende Wendung, auf die Dr. Oswald auch detailliert eingeht. Wenn Assyrien die unmittelbare bedrohliche Militärmacht war, die Juda da in die Knie zwang, dann würde man doch logischerweise erwarten, dass der allererste prophetische Angriff sich gegen Ninive richtet, also die assyrische Hauptstadt.
Ja, das wäre der logische Feind Nummer eins.
Aber genau das tut er nicht. Jesaja wählt für seinen ersten großen Urteilsspruch ein völlig anderes Ziel, nämlich Babylon.
Ja, und genau das hat mich beim Lesen der Quelle wirklich stolpern lassen, weil historisch betrachtet war Babylon zu diesem exakten Zeitpunkt doch gar keine eigenständige Supermacht, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Eben, die waren eine Provinz, die selbst unter der Fuchtel der Assyrer stand. Warum also diese massive, fast apokalyptische Fokussierung auf eine Stadt, die für Juda damals eigentlich gar keine akute militärische Bedrohung darstellte?
Der Schlüssel dazu, den Oswald hier wunderbar herausarbeitet, liegt in der kulturellen Symbolik. Babylon war eben nicht einfach nur irgendeine Provinzstadt. Babylon war die älteste, die reichste und raffinierteste Metropole der gesamten zivilisierten Welt damals.
Die hatten den ganzen Glamour.
Richtig. Die hatten die großen Zikkurate, also diese Stufentempel, die uralte Geschichte, die intellektuelle Elite. Die Babylonier betrachteten die herrschenden Assyrer im Grunde als barbarische Emporkömmlinge. Dr. Oswald nutzt in seiner Vorlesung dafür den Begriff Hinterwäldler, also aus der Sicht Babylons gesprochen.
Okay, krass. Die Herrscher werden als Hinterwäldler belächelt.
Genau. Man kann sich dieses kulturelle Gefälle vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie heute zwischen New York und Washington D.C. oder sowas in der Art. Die politische und auch militärische Macht mag zwar in der Hauptstadt sitzen, bei den Assyrern, aber die kulturelle Arroganz, dieses unerschütterliche Gefühl, das wahre Zentrum der Welt zu sein, das lag in Babylon.
Babylon war also quasi das New York der Antike?
Sozusagen, ja. Babylon stand für den Text sinnbildlich für den ultimativen menschlichen Stolz. Für diesen Glauben, absolut alles aus eigener Kraft erschaffen zu können.
Weißt du, das verleiht dieser ganzen Prophezeiung eine völlig neue Dimension für mich. Jesaja greift hier gar nicht das an, was Juda physisch bedroht, sondern er greift das psychologische Ideal an, nach dem eigentlich alle streben. Diesen Inbegriff von Macht, Reichtum und Selbstherrlichkeit. Er nimmt sich direkt die kulturelle Hauptstadt vor.
Ja. Er zielt auf das Fundament des Stolzes, nicht auf die Waffen.
Aber dabei stellt der Text doch eine Behauptung auf, die für einen Zeitgenossen damals wie absoluter Wahnsinn geklungen haben muss, oder? Er proklamiert da ernsthaft, dass der lokale Gott dieses winzigen, unbedeutenden, vasallenhaften Königreichs Judas der Herr über dieses gigantische, strahlende Babylon sein soll.
Ja, das ist eine unfassbare Provokation. Oswald zieht da in der Vorlesung diesen lustigen, aber sehr treffenden Vergleich. Er sagt, das ist so, als würde ein winziger, lokaler Landkreis in Kentucky, er nennt das Jessamine County, plötzlich behaupten, ihr lokaler Sheriff würde über das Schicksal von New York City entscheiden.
Wow, okay, ja, das macht die theologische Anmaßung aus antiker Sicht natürlich extrem greifbar. Die ist ja wirklich kaum zu überschätzen.
Absolut, weil in der damaligen Logik der Völker war die Gleichung eigentlich total simpel. Wenn deine Armee verliert, dann ist dein Gott schwach. Wenn du ein Vasallenstaat bist wie Juda, dann hat dein Gott offensichtlich gegen die Götter der Assyrer oder Babylonier verloren. Punkt.
Eine sehr simple, erfolgsbasierte Theologie.
Genau. Und Jesaja zerschlägt diese antike Theologie in seinem Text komplett. Er behauptet ganz kühn, dass diese riesigen Weltreiche überhaupt nicht aus eigener göttlicher Kraft handeln, sondern dass sie lediglich temporäre kleine Werkzeuge in einem viel größeren kosmischen Plan sind. Und diese extreme Diskrepanz zwischen Babylons greifbarer weltlicher Herrlichkeit auf der einen Seite und der scheinbaren Bedeutungslosigkeit Judas auf der anderen, das führt uns direkt zum psychologischen Kern des ganzen Textes, nämlich der Anatomie der menschlichen Hybris.
Dr. Oswald nennt das in seiner Analyse die Wurzelsünde. Und ich fand das so spannend, weil er das eben nicht als irgendeinen moralischen Fehltritt im Alltag definiert, wie man vielleicht denken könnte, sondern als eine fundamentale, tiefe Arroganz.
Wie beschreibt er das genau?
Es ist dieser drängende, fast verzweifelte Versuch des Menschen, sich völlig autark zu machen. Zu sagen, ich sitze auf dem Thron meines Lebens, ich bin mein eigener Schöpfer, ich bin mein eigener Maßstab, ich brauche absolut niemanden über mir.
Ja, das ist der Versuch, selbst Gott zu spielen. Und diese Analyse von Oswald macht doch deutlich, warum Stolz eben nicht nur ein Problem von machthungrigen, grausamen Tyrannen ist. Er betont in der Vorlesung sehr stark, dass gerade auch sehr bürgerliche, scheinbar absolut nette Menschen diesem Drang verfallen.
Weil es einfach um Kontrolle geht.
Genau. Es ist einfach die Weigerung, eine abhängige Position im Universum anzuerkennen. Man versucht ständig, den eigenen Wert komplett aus sich selbst heraus zu generieren. Durch berufliche Leistung, durch sozialen Status, durch die totale Kontrolle über das eigene Umfeld.
Er bringt an dieser Stelle in der Vorlesung ein Detail ein. Das ist so skurril, das bleibt sofort im Kopf hängen. Es geht um die chemische Zusammensetzung des menschlichen Körpers.
Ah ja, die $7. Richtig.
Exakt. Er rechnet das vor. Wenn man uns, also den menschlichen Körper, in unsere materiellen Grundbestandteile zerlegt, also ein bisschen Kohlenstoff, Wasser, ein bisschen Calcium, etwas Eisen und so weiter, dann sind wir rein materiell gesehen etwa $7.38 wert.
Ein absoluter Spottpreis.
Ein Spottpreis. Für keine $8 kriegst du heute noch nicht mal einen vernünftigen Kaffee in manchen Städten. Und dieser Gedanke verdeutlicht extrem gut das Problem, wenn wir unseren Wert nur aus dem ableiten wollen, was wir rein materiell sind oder was wir aus uns selbst heraus produzieren.
Ja, das ist ein fantastisches Bild. Denn wenn man den Wert des Menschen nur auf seine materielle Produktion oder eben seine physische Substanz reduziert, dann steht man am Ende vor dem Nichts. Stolz ist im Grunde nur der verzweifelte Versuch, diese lächerlichen $7.38 künstlich aufzublasen. Man baut eine gigantische Fassade auf, um diese innere Leere, diese Substanzlosigkeit zu verdecken.
Und wie löst der Text das auf?
Der Text kontrastiert diesen toxischen Stolz mit dem Konzept des wahren Selbstrespekts. In der biblischen Logik, die Jesaja hier vertritt, muss der Mensch seinen Wert gar nicht künstlich generieren, weil er ihm bereits von außen völlig bedingungslos zugesprochen wurde. Oswald formuliert das so: Der Mensch hat einen unermesslichen Wert, weil er das Ebenbild eines Schöpfers trägt. Der Wert ist also abgeleitet, er ist nicht erarbeitet.
Weißt du, das macht Stolz im Grunde zu einem gigantischen, aber wahnsinnig instabilen Kartenhaus. Man verbringt sein ganzes Leben damit, es panisch von innen zu stützen. Jede Kritik, jeder berufliche Misserfolg, alles ist wie eine Windböe, die das ganze Konstrukt zum Einsturz bringen könnte.
Ja, eine ständige Angst vor dem Zusammenbruch.
Echter, abgeleiteter Selbstrespekt wäre demnach wie ein massives Haus mit einem tiefen, externen Fundament. Man muss sich nicht ständig künstlich größer machen oder andere Leute klein halten, weil die eigene Daseinsberechtigung überhaupt nicht zur Debatte steht. Sie ist einfach da.
Und die Tragik dieses Kartenhauses ist ja, dass es für Außenstehende oft wie eine uneinnehmbare Festung wirkt, oder? Babylon war genau dieses ultimative Kartenhaus. Es sah nach außen hin völlig unbesiegbar aus. Aber weil es nur auf Arroganz und Ausbeutung gebaut war, musste es laut dem Text zwangsläufig kollabieren.
Und um diesen unausweichlichen Kollaps greifbar zu machen, bedient sich Jesaja eines ganz bestimmten sprachlichen Konzepts, das Oswald sehr schön aufschlüsselt. Es geht um das hebräische Wort für Ruhm oder Herrlichkeit, nämlich Kavod.
Genau, Kavod. Und Dr. Oswald erklärt hier sehr wichtig, dass Kavod eben nicht einfach nur für etwas Schönes oder Beeindruckendes steht. Es geht dabei nicht um pure Ästhetik.
Sondern?
Das Wort impliziert im Hebräischen buchstäblich Gewicht, Substanz oder Bedeutung. Oswald verwendet da in der Vorlesung das wunderbare Bild eines prächtigen Sonnenuntergangs.
Ah, okay.
Ein Sonnenuntergang ist visuell überwältigend, richtig. Die Farben, das Licht. Aber er ist völlig flüchtig. 5 Minuten später ist der Himmel grau und kalt. Er hat also keine beständige Substanz. Er hat kein Kavod. Und der Prophet Jesaja wirft Babylon genau das vor. All ihr Gold, all ihre riesigen Armeen und ihre kulturelle Dominanz sind letztendlich wie dieser Sonnenuntergang. Blendend, beeindruckend, aber völlig substanzlos. Wahrer Ruhm, echtes Kavod, erfordert ein ewiges Gewicht.
Und um diese behauptete Substanzlosigkeit dann auch historisch zu beweisen, liefert der Text ja eine unfassbar detaillierte Vorhersage. Und das fast 200 Jahre, bevor es tatsächlich eintritt. Er prophezeit nämlich, dass eine Macht aus dem Osten, die Meder, also aus dem Gebiet des heutigen Iran, dieses angeblich unbesiegbare Babylon stürzen wird.
Ja, und die Sprache, die Jesaja hier für die Zerstörung verwendet, die ist bemerkenswert drastisch.
Das ist wirklich krass. Es heißt da ja nicht einfach, okay, da gibt es einen Regierungswechsel, da kommt der neue König auf den Thron. Der Text beschreibt, dass die einst prunkvollen Paläste, in denen diese Weltelite feierte und sich sicher fühlte, zu absoluten Ruinen verfallen. Sie werden so dermaßen verlassen sein, dass dort nur noch Wüstentiere, Schakale und Eulen in den Trümmern nisten werden.
Ein Bild der totalen Verlassenheit. Oswald bringt das dann mit einem sehr passenden lateinischen Zitat auf den Punkt. Er sagt, sic semper gloria, also so ergeht es immer dem weltlichen Ruhm. Am Ende bleiben nur die Ruinen.
Also diese Beschreibung ist ja schon eine totale rhetorische Demontage der weltlichen Macht. Aber der eigentliche literarische Höhepunkt dieser ganzen Entlarvung, der findet sich dann im 14. Kapitel. Jesaja verfasst dort ein poetisches Spottlied.
Ein meisterhaftes Spottlied.
Ja, und das richtet sich direkt an den herrschenden König von Babylon. Es ist wirklich ein Text von außergewöhnlicher kompositorischer Raffinesse.
Und auch von einer enormen musikalischen Schärfe. Das darf man nicht vergessen. Die Quelle erwähnt ja, dass dieses Lied im hebräischen Original in einem ganz spezifischen Takt geschrieben ist. In dem sogenannten hinkenden Metrum. Ein 3:2-Rhythmus.
Warte mal, das ist ja quasi die antike Version eines hochgradig sarkastischen Diss-Tracks, oder?
Exakt, so kann man das nennen. Dieses Metrum, das man in der Forschung auch China-Metrum nennt, war in der antiken Literatur ganz fest verankert. Als der klassische Rhythmus der Totenklage. Man nutzte das eigentlich ausschließlich bei Beerdigungen.
Okay, also ein sehr trauriger, ernster Rhythmus eigentlich.
Genau. Die 3 Schläge, die dann von nur 2 Schlägen gefolgt werden, die erzeugen beim Hören ein ständiges Gefühl der Asymmetrie. Es zwingt den Sprecher immer wieder zu einem unnatürlichen Stopp. Es fühlt sich an wie ein Stolpern.
Wie der plötzliche Abbruch eines Lebens.
Aber der Inhalt trieft nur so vor Hohn. Das Gedicht führt den Leser dann in 3 großen Stufen durch den tiefen Fall dieses Monarchen.
Die Struktur folgt dabei fast einer filmischen Kamerafahrt, fand ich. Wir beginnen ganz normal auf der Erde. Der übermächtige Tyrann ist tot. Und die krasse Ironie in diesem Text ist ja, dass sein Tod auf der Erde von absolut niemandem betrauert wird. Im Gegenteil, da gibt es diese bizarre Szene, in der sogar die Natur plötzlich aufatmet.
Ja, die Zypressen und die Zedern des Libanon brechen in Jubel aus, heißt es da.
Das klingt erstmal wie so ein schönes Märchenmotiv, oder? Die singenden Bäume.
Könnte man meinen, aber das hat einen ganz harten ökonomischen Hintergrund.
Erzähl.
Die mesopotamischen Großkönige, also die Herrscher von Assyrien und Babylon, die waren damals berüchtigt dafür, riesige Waldflächen im Libanon gnadenlos abzuholzen. Die brauchten dieses extrem wertvolle Holz für ihre monumentalen Palast- und Tempelbauten, um ihren Kavott, ihren Ruhm, zur Schau zu stellen.
Also eigentlich ein sehr früher Moment des Umweltschutzes oder zumindest der Kritik an der Ausbeutung der Natur?
Absolut. Die Natur selbst, hier eben symbolisiert durch diese majestätischen Bäume, die feiert einfach das Ende der Ausbeutung, weil nun kein Holzfäller mehr aus Babylon kommt, um sie niederzuschlagen. Die Erde ist schlichtweg erleichtert, dass das massive Ego dieses einen Mannes nicht länger ihren Boden verwüstet.
Der Text belässt es aber nicht bei dieser irdischen Erleichterung. Die Kamera fährt weiter. Die Demontage geht buchstäblich unter die Haut oder besser gesagt unter die Erde. Der König steigt jetzt in den Scheol hinab, das antike Totenreich.
Der Scheol, ja. Das ist ein extrem düsterer Ort in der antiken Vorstellung.
Man würde ja vielleicht erwarten, dass so ein mächtiger Herrscher, der zu Lebzeiten die halbe Welt unterworfen hat, dort unten dann als eine Art dunkler Fürst empfangen wird. Dass er da seinen Hofstaat weiterführt.
Tja, aber die Realität der Unterwelt, wie Jesaja sie hier malt, die ist gnadenlos egalitär. Da gibt es keine Hierarchien mehr. Die Schatten der früheren Herrscher, das sind vielleicht genau die Männer, die der König von Babylon selbst einst auf dem Schlachtfeld aus dem Weg geräumt hat. Die erheben sich jetzt von ihren Thronen. Aber sie zollen ihm absolut keinen Respekt.
Was machen sie stattdessen?
Sie blicken auf ihn herab und verspotten ihn. Der Text entkleidet den König hier all seiner irdischen Statussymbole. Zu Lebzeiten spielte in seinem prunkvollen Palast ständige Hafenmusik. Er schlief auf feinster Seide. Im Scheol wird ihm nun gesagt, dass Maden sein Bett und Würmer seine Decke sein werden.
Wow. Das ist wirklich die ultimative Reduktion auf die Biologie. All die krasse Machtpolitik, all das angehäufte Gold, das ändert am Ende überhaupt nichts an der primitivsten Realität des menschlichen Verfalls. Die Illusion der Göttlichkeit, die dieser Mann hatte, wird einfach von Würmern gefressen.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Und diese Illusion der Göttlichkeit, die bringt uns dann direkt zur dritten Ebene des Gedichts, dem Himmel.
Ah, richtig. Hier wird es nämlich spannend, weil hier zitiert der König in seiner unendlichen Arroganz, er wolle auf den höchsten Berg steigen und seinen Thron noch über die Sterne Gottes setzen. Und das ist eine Passage, bei der wir hier wirklich mal ein riesiges popkulturelles Missverständnis klären müssen, das Dr. Oswald auch anspricht.
Oh ja, das ist ganz wichtig.
Weil, wenn viele moderne Leser den Satz lesen, wie bist du vom Himmel gefallen, du glänzender Stern, dann haben sie sofort ein ganz bestimmtes filmisches Bild im Kopf. Nämlich den gefallenen Engel, Luzifer, Satan, der rebelliert und aus dem Himmel geworfen wird.
Genau, und das ist eine der absolut hartnäckigsten Fehlinterpretationen in der gesamten Rezeptionsgeschichte dieses Textes. Dr. Oswald macht in der Quelle unmissverständlich klar, Jesaja spricht hier in keiner Weise über den Teufel oder Satan.
Sondern?
Diese theologische Verbindung zwischen dem Text und dem Fall Satans, die wurde erst viele Jahrhunderte später geknüpft. Und maßgeblich wurde sie dann durch die Literatur der Renaissance, insbesondere durch John Miltons berühmtes Epos Paradise Lost, in unser kulturelles Gedächtnis gebrannt. Aber im ursprünglichen historischen Kontext kritisiert Jesaja hier einen ganz menschlichen König aus Fleisch und Blut, der einfach seiner eigenen Hybris verfallen ist.
Okay, warte mal. Aber wenn er nicht über ein kosmisches, übernatürliches Geistwesen spricht, wie erklärt sich dann diese extrem mythologische Sprache mit den Sternen und dem Berg der Versammlung? Warum nutzt Jesaja solche gigantischen Bilder für einen sterblichen menschlichen Herrscher?
Weil das vielleicht der brillanteste rhetorische Schachzug in der ganzen Passage ist. Jesaja bedient sich hier nämlich eines alten kanaanitischen Mythos, den damals wirklich jeder in der ganzen Region kannte. Das war eine gängige Erzählung.
Wie ging der Mythos?
In dieser kanaanitischen Erzählung nutzt ein unbedeutender, viel kleinerer Gott die temporäre Abwesenheit des Hauptgottes, das war Baal, um sich heimlich auf dessen riesigen Thron zu setzen. Er will auch mal der Größte sein. Die Pointe dieses Mythos ist jedoch, dass dieser kleinere Gott anatomisch viel, viel zu klein für den gigantischen Thron ist. Seine Beine sind zu kurz, seine Füße baumeln einfach hilflos in der Luft. Er sieht auf diesem mächtigen Stuhl absolut lächerlich aus und wird dann von den anderen Göttern unter schallendem Gelächter wieder verjagt.
Ach, das ist ja genial. Er nutzt also einen stadtbekannten mythologischen Witz, um den König bloßzustellen.
Ganz genau.
Das ist ja ungefähr so, als würde ein politischer Kommentator heute ein völlig übertriebenes, virales Internet-Meme oder ein absurdes Filmzitat verwenden, um das völlig aufgeblähte Ego eines Spitzenpolitikers zu karikieren. Er sagt dem König von Babylon also nicht einfach nur ganz trocken, hey, du bist nicht Gott. Er sagt, du bist wie dieser Witzfigur Gott, dessen Füße nicht mal den Boden berühren.
Eine perfekte historische Analogie. Ja, er verwandelt den am meisten gefürchteten Mann der antiken Welt in eine absolute Karikatur. Und das Gedicht endet dann auch nicht im mythologischen Himmel, sondern es holt den König am Ende wieder knallhart auf den blutigen irdischen Boden der Realität zurück.
Wie endet es genau?
Und am Ende wird prophezeit, dass er ganz profan auf dem Schlachtfeld fallen wird. Er stirbt nicht friedlich als großer Herrscher im Bett, sondern er wird einfach zwischen all den namenlosen gefallenen Soldaten liegen gelassen. Er bekommt nicht einmal ein eigenes, ehrenhaftes Grab.
Und das war in der Antike ja eine riesige Sache, oder?
Eine absolute Katastrophe. In der damaligen Gesellschaft war ein ordentliches Begräbnis extrem wichtig für den Status im Jenseits. Dass er nicht begraben wird, ist die absolute, finale Demütigung und der Beweis seiner völligen Substanzlosigkeit. Nichts, aber auch gar nichts von seinem künstlich aufgebauten Kavott, seinem Stolz, bleibt am Ende übrig.
Wenn wir all diese massiven historischen Bilder jetzt mal auf den Kern reduzieren, dann stehen wir ja genau vor der Lektion, die der König Hiskia und das Volk Juda aus der ganzen Sache lernen sollten. Die Quelle veranschaulicht hier meisterhaft, dass Arroganz, egal wie glänzend und unbesiegbar sie im aktuellen Moment auch erscheinen mag, strukturell immer instabil ist.
Sie trägt den Keim ihres eigenen Untergangs in sich.
Genau. Die eigentliche Botschaft des Textes, besonders in Kapitel 14, ist also nicht einfach nur eine düstere Untergangsprophetie für die Feinde, sondern es ist ein ermutigender Aufruf an die Zuhörer, sich von der Einschüchterung durch diese scheinbar übermächtige weltliche Macht zu befreien. Man muss das lautstarke Prahlen der dominierenden Kultur um sich herum gar nicht fürchten, wenn man weiß, dass ihr Fundament eigentlich komplett morsch ist.
Und diese Überlegung, dieses Erkennen der morschen Fundamente, das führt uns zu einem wirklich hochgradig provokanten Gedanken, den Dr. Oswald ganz am Ende seiner Vorlesung noch in den Raum stellt.
Lass hören, das fand ich nämlich auch einen extrem starken Schlusspunkt der Quelle.
Oswald überträgt den Text aus seinem antiken Kontext in unsere moderne Soziologie. Er stellt die These auf, dass sich die Rolle des Christentums oder des religiösen Glaubens generell in der westlichen Welt momentan fundamental verändert. Er argumentiert, dass der Glaube in den USA und in Europa ja über Jahrhunderte hinweg die absolute kulturelle Mehrheit bildete.
Es war ja quasi der Standard.
Richtig, es war gesellschaftlich sogar vorteilhaft, dazuzugehören. Man war Teil der Machtstruktur. Der Applaus der umgebenden Kultur stützte das eigene Glaubenssystem.
Ja, und wenn man immer schön mit dem Strom schwimmt, dann muss das eigene Fundament ja auch gar nicht sonderlich tief sein, oder? Man wird ja quasi von der Masse und der Tradition getragen.
Genau, diese Dynamik kippt aber laut Oswald jetzt gerade enorm. Er skizziert eine Zukunft, die in Ländern wie England laut ihm längst Realität ist, in der die historische Religion zunehmend zu einer Minderheitensekte schrumpft.
Okay, und was bedeutet das psychologisch?
Plötzlich findet sich der moderne Gläubige in der exakten psychologischen Situation des antiken Juda wieder. Er ist plötzlich eine winzige Minderheit, umgeben von einer überwältigenden, säkularen, sozusagen babylonischen Kultur. Einer Kultur, die die eigenen Werte nicht nur ablehnt, sondern sie vielleicht sogar als rückständig belächelt.
Und das verändert natürlich alles. Weil wenn die Bestätigung von außen auf einmal wegbricht, wenn die Gesellschaft dir nicht mehr applaudiert, sondern eher den Kopf über dich schüttelt, dann offenbart sich unweigerlich, woraus dein eigenes Fundament wirklich besteht.
Der absolute Stresstest.
War es nur eine kulturelle Gewohnheit? War es nur ein Kartenhaus, das eigentlich nur von der Akzeptanz der anderen zusammengehalten wurde? Oder besitzt es wirklich diese Substanz, dieses Kavott, um auch im starken Gegenwind stehen zu bleiben?
Das ist die Frage nach dem echten Selbstrespekt. Oswald zwingt den Hörer hier wirklich zu der unbequemen Reflexion, dass echter Glaube oder auch wahre tiefe Überzeugung erst dann greifbar wird, wenn man bereit ist, auch ohne den Konsens der Mehrheit an etwas festzuhalten. Solange du die Macht hast und alle dir zustimmen, ist Vertrauen billig, Erst in der Ohnmacht zeigt sich, worauf du deinen Wert wirklich stützt.
Wow, das wirft wirklich nochmal ein völlig neues Licht auf unsere anfängliche Suche nach den unsichtbaren Rissen in einem System. Egal, ob es um den Fall antiker Reiche geht, um das Platzen von Wirtschaftsnationen oder eben um die Architektur unseres ganz eigenen persönlichen Egos. Der Text aus Jesaja und Oswalds Analyse davon erinnert uns eindringlich daran, dass bloße Lautstärke, Dominanz und der Applaus der Masse furchtbare Indikatoren für wahre Substanz sind.
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Wir lassen diese Gedanken heute einfach mal unkommentiert so für dich im Raum stehen. Eine faszinierende Analyse darüber, worauf wir unseren Wert gründen, wenn die Kulissen fallen und der Applaus verstummt. Danke für deine Zeit bei unserer heutigen, ausführlichen Entdeckungsreise in diesen Text. Bis zum nächsten Mal.